Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wir sind in der zweiten Stunde und steigen ein in den Wahlkampf mit dem Ring der politischen Jugend Baden-Württemberg und der Landeszentrale für politische Bildung. Wahlkampf aus jugendlicher Perspektive. Ich begrüße im Chat und im Radio von der Landeszentrale für politische Bildung Anja Meitner, von der Grünen Jugend Dennis Gedig, von den Jusos Lara Herter, von der Jungen Union Matthias Birkle und von den Jungen Liberalen Irene Schuster. Hallo in die Runde und ich bin gespannt auf das Gespräch. Eingangs würde ich Frau Meitner von der Landeszentrale für politische Bildung bitten, ein paar Worte zu sagen. Wie kommt es zu diesem Austausch auch mit der Landeszentrale, mit dem Ring politischer Jugend? Was ist da genau im Busch eigentlich?
Ja, vielen Dank. Hallo erstmal. Der Austausch mit dem Ring politischer Jugend ist uns deswegen so wichtig, weil es ja da um die Jugendorganisation der, sag mal, größeren Parteien geht, mit denen wir auch zusammenarbeiten können und wollen. Und ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir da eben auch mit den jüngeren Leuten über die Jugendorganisation eben da ins Gespräch kommen, über ganz verschiedene Formate. Und mit dem Ring politischer Jugend ist eben ein Kooperationspartner und eine Art von Formaten, die wir gerne machen, um da mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen.
Wie nehmen Sie es wahr von der Landeszentrale für politische Bildung? Wie ist das Interesse der Jugend an Politik? Gibt es da auch schon viel Verdrossenheit?
Also nach allem, was wir wissen, kann man nicht sagen, dass die Jugend für Politik verdrossener ist oder weniger Politik verdrossen ist, als es Erwachsene auch sind. Also auch da ist es so, dass Studienlage eher hergibt, dass auch da sowas wie Bildung einen großen Einfluss hat, sowas wie politisches Interesse auch in der Familie und sowas auch wie politisches Interesse der eigenen Kohorte, also sozusagen die Peer Group, wie ist meine Altersgruppe gegenüber Wahlen eingestellt, ist es eher selbstverständlich, dass die Leute in meinem Alter auch wählen gehen oder ist es eher nicht selbstverständlich? Das heißt, so ein Kohorteneffekt ist meistens mitentscheidend für diese Frage. Und insofern von der pauschal politikverdrossenen Jugend möchte ich gar nicht sprechen. Jetzt gerade die letzten Jahre ist auch wieder natürlich viel in die Öffentlichkeit gekommen, was starkes politisches Interesse und Artikulation auch angeht. Ja, ich denke da natürlich an Fridays for Future, aber auch viel im Kleinen vor Ort in den Gemeinden und auch Corona tatsächlich, muss ich sagen, hat nach meiner, das ist aber eine subjektive Wahrnehmung, nach meinem Eindruck einen großen, großen Vorschub dem Politikinteresse nochmal geleistet. Also wenn ich mit Lehrkräften spreche, erzählen die mir, dass sie im Homeschool, im Fernunterricht jetzt tatsächlich mit ihren Schülerinnen und Schülern über Verordnungen sprechen und dass jemand tatsächlich in dem Alter mal über Landesverordnungen spricht und auch weiß, dass der Unterschied zu einem Gesetz ist. Das hätte sich, glaube ich, vor 3 Jahren noch niemand vorstellen können.
Sie haben Formate erwähnt, mit denen Sie versuchen, die Jugend zu erreichen. Welche Wege sind da besonders gut?
Ja, für uns ist es natürlich direktesten und einfachsten nach wie vor über die Schulen, das heißt über die Klassen und über Schulangebote zu gehen. Das ist im Moment natürlich auch für uns eine Herausforderung. Wir haben da relativ schnell auch alles, was wir haben oder fast alles, was wir haben an regulären Schulangeboten digitalisiert. Bei uns kann man Formate wie, die heißen halt plakativ zur Landtagswahl oder Landtagswahl kompakt oder jetzt auch ab morgen den Wahl-O-Mat und Tour digital bei uns mit uns machen und da dann eben über Landtag, Landtagswahl, Landespolitik und auch über die Parteien lernen und zwar im Klassenverband lernen, so wie wir sonst auch eben analog machen.
Wie definieren Sie eigentlich die Jugend? Wo fängt die an? Wo hört sie auf? Weil das ist ja auch ein sehr eine dynamische und sehr wenig fest umgrenzte Gruppe. Hört die ab irgendeinem Alter auf?
Nein, also so fest umgrenzt haben wir es, glaube ich, in der Regel nicht. Das liegt auch daran, dass wir jetzt zum Beispiel mit unseren Angeboten ja auch ErstwählerInnen ansprechen. Das sind Menschen auch bis 24. Das heißt, auch da würde, wenn wir jetzt mal vom Strafrecht ausgehen, wäre das auch noch weiter als bis 21. Und wir bieten auch immer mal wieder, jetzt nicht direkt zur Landtagswahl, da ist der Weg dann doch noch ein bisschen weit, bis man wählen darf oder bis auch Landespolitik real wird. Aber wir haben ja auch Dinge für die Grundschule, also für wirklich Kinder, die im Jugendalter, wo man ja normalerweise so ab 12, 13 sagt, noch ein bisschen weg sind. Deswegen so ganz fest umrissen ist es bei uns nicht, was uns aber auch eben die Offenheit gibt, da tatsächlich auch also die Grenzen nicht so festsetzen zu müssen, wenn wir ansprechen und welche Angebote wir letztlich auch machen können.
Gut, soweit erstmal vielen Dank, Anja Meitner von der Landeszentrale für politische Bildung. Und jetzt wenden wir uns wirklich den VertreterInnen der Jugendorganisationen der Parteien zu. Und ich bitte hier um eine Vorstellungsrunde, vielleicht auch mit einem kleinen Fokus darauf, was bewegt Sie als Jugendlicher jetzt gerade momentan am meisten? Ob jetzt wahlkampftechnisch, persönlich oder politisch allgemein, das dürfen Sie dann auswählen. Fangen wir an mit Dennis Gedig von der Grünen Jugend. Bitte schön.
Hallo, ich hoffe, Sie hören mich. Das ist der Standardsatz mittlerweile.
Perfekt.
Ja, perfekt. Ja, schönen guten Vormittag auch von meiner Seite. Genau, vielleicht stelle ich ganz kurz auch nochmal einfach die Grüne Jugend vor.
Gerne.
Genau, wir als Grüne Jugend sind ein sehr großer Verband, die Jugendorganisation von Bündnis 90 Die Grünen. Und so aus dem Selbstverständnis begreifen wir uns als queerfeministischen, antifaschistischen, aber auch aktivistischen Verband, in dem ganz viele junge Menschen unter 28 dabei sind, über 1500 im ganzen Land, von Calw bis Heidelberg, die sich stark machen für die Bekämpfung der Klimakrise, aber auch zum Beispiel den Kampf und den Sturz des Patriarchats oder auch für mehr soziale Gerechtigkeit. Und wir gehen genauso auf die Straße wie auch in die Parlamente, sind auch in vielen Kommunalparlamenten stark vertreten. Und was mich gerade auch so besonders beschäftigt, sind natürlich, das ist jetzt auch bald wieder mit Hanau der Fall, weil wir dann wieder einen Gedenktag haben, die Bekämpfung rassistischer Strukturen in unserer Gesellschaft. Also da geht es nicht nur um Rechtsextremismus, sondern auch wirklich rassistische Strukturen in der breiten Gesellschaft als breites Thema, aber auch sowas wie Bildung oder Ausbildung, was man vielleicht auch selber mitkriegt. Ich kriege selber aus meinem Studium mit, wenn man sich für Praktikumsplätze beispielsweise bewirbt und aufgrund von Corona da auch einfach ein bisschen schwieriger ist, an Plätze zu bekommen und sich dann für viele junge Menschen auch die Frage stellt, wie geht es jetzt weiter nach meinem Abi, wie geht es jetzt weiter nach meinem Studium, finde ich einen Ausbildungsplatz, schaffe ich den Einstieg ins Berufsleben? Das sind so Fragen, die mich auch gerade viel beschäftigen.
Vielen Dank. Dann geht das Wort an Matthäus Bürkle und da kann man vielleicht jetzt wirklich an alle auch nochmal geben, stellen Sie ruhig nochmal auch die Jugendorganisation vor, die Junge Union vielleicht auch, was die Jugendorganisation von der Mutterpartei unterscheidet.
Okay, vielen Dank. Ich hoffe, man hört mich auch gut.
Ja.
Ich bin Bezirksvorsitzender der Jungen Union im Regierungsbezirk Tübingen. Das umfasst im Grunde alle Kreise im Regierungsbezirk, also vom Bodensee bis nach Tübingen. Wir sind als Junge Union landesweit 9000 Mitglieder, im Bezirk sind wir etwa 2000 Mitglieder. Uns ist ganz wichtig, dass wir eine generationengerechte Politik machen, das allumfassend eigentlich auch ist. Und weil Sie es vorher auch angesprochen haben, was uns so unterscheidet, vielleicht auch, wir sind unabhängig von der CDU, wir sind die Jugendorganisation, aber bei uns kann man Mitglied werden, ohne Mitglied der CDU zu sein. Wir sind die Tochter, aber sind vollständig eigenständig. Deswegen gibt es auch ab und zu mal Forderungen, die uns unterscheiden von unserer Mutterpartei. Aber man muss nicht Mitglied sozusagen der CDU sein, obwohl wir sehr, sehr nahe natürlich da sind. Genau. Das vielleicht zur Vorstellung und jetzt würde ich dann gerne jemand weitermachen.
Dann, was beschäftigt Sie gerade so? Das hatten wir ja, das hatten Sie.
Ach stimmt. Ja, ich selber bin schon im Beruf tätig, bin Beamter, ganz langweilig, ganz klassisch. Aber uns beschäftigt natürlich gerade auch der ganze Umgang mit der Corona-Politik. Wie man da, also mich ganz persönlich, ich sehe es ein bisschen kritisch, dass man den Lockdown jetzt über alle Bereiche kategorisch drüber gemacht hat, auch über den kleinen Einzelhandel oder auch, dass einfach junge Menschen gerade nicht den Sport machen können, wie sie sich gewohnt sind, die Kultur machen können. Ich glaube, das hätten wir schon gut getan, wenn wir ein bisschen differenziert hätten. Das ist auch eine Kritik an der eigenen Partei, aber ich glaube, da können wir lernen und das sollten wir da besser machen. Und das ist, glaube ich, auch gerade das, was uns innerhalb der Jungen Union am meisten beschäftigt.
Vielen Dank. Machen wir weiter mit Lara Hertha von den Jusos. Bitte schön, stellen Sie sich vor, die Jugendorganisation und das, was Sie gerade am meisten bewegt.
Ja, hi, herzlichen Dank, einen wunderschönen guten Morgen. Ohne jetzt mit der Reihe brechen zu wollen, hört man mich ebenso?
Ja. Sehr gut.
Hervorragend. Ja, ich bin die Lara Hertha, ich bin Landesvorsitzende der Jusos. Und die Jusos, die kennt man eigentlich so allerspätestens seit 2017, 18, als die No-GroKo-Kampagne durch die Decke ging und als wir mobil gemacht haben gegen eine Neuauflage der Großen Koalition in Berlin. Und das zeigt auch schon so ein kleines bisschen, welches Verhältnis wir eigentlich zur SPD, zu unserer Mutterpartei haben, nämlich ein durchaus kritisches. Und wir sind auch diejenigen, die in der Regel Themen vorgeben, die in der SPD erstmal hart erkämpft werden müssen, für die werden müssen. Aber das zeichnet uns aus und schlussendlich natürlich, und das verbindet uns hier mit allen anderen Jugendorganisationen, die sind die Stimme der Generation, die momentan eben noch mitten in ihrer Ausbildung steckt oder eben zu Beginn ihres Berufslebens. Und genau da, an der Stelle, kann ich jetzt auch sagen, was mich quasi persönlich bewegt, aber ich das auch so ein bisschen mit dem Politischen vermixen kann. Mich bewegt, ob ich in einem halben Jahr noch einen Job haben werde. Denn ich bin tatsächlich klassischerweise, wie so viele, viele in unserer Generation, befristet angestellt. Gerade jetzt vor dem Hintergrund von Corona. Natürlich die Frage, wie geht man mit denjenigen um, die, wie gerade eben erwähnt, jetzt erst in den Beruf reinstarten. Und wir sind einfach besonders gefährdet, da unter die Räder zu geraten und auch eine Generation zu werden, die so richtig den Stempel bekommt von dieser Pandemie. Das müssen wir dringend verhindern und dafür stehen wir.
Vielen Dank. Und als Vierte im Bunde gebe ich das Wort an Irene Schuster von den jungen Liberalen. Sie sind aber auch wirklich jetzt hier die Kandidatin für den Wahlkreis Tübingen. Ist es vereinbar mit der Mitgliedschaft noch bei den jungen Liberalen?
Erstmal guten Morgen von meiner Seite. Ich denke, dass es durchaus vereinbar ist und auch gut. Bis vor einem Jahr durfte ich auch beim RPJ Tübingen Vorstandsvorsitzende sein. Da habe ich aber dann nicht wiederholt kandidiert, weil ich dachte, bei einem überparteilichen Gremium finde ich es schwierig, wenn man ein Mandat anstrebt. Aber darüber hinaus, es ist ja auch kein Gegensatz mit jungen Liberalen und der EP. Die Liberalen kann man ja auch als Kaderschmiede sehen, aber auch als diejenigen, die personell und programmatisch die Mutterpartei etwas nach vorne bringen. Um vielleicht etwas zu erwähnen, was der letzte hohe Wellen gesorgt hat, haben wir uns aktiv als junge Liberale für das Wahlrecht ab 16 Jahren eingesetzt und haben diese Position auch mit Erfolg in die Freien Demokraten reingetragen. Also immer wieder Impulsgeber sein, Sachen voranbringen, vielleicht auch manchmal unangenehme Themen forcieren, der Mutterpartei helfen, progressiver zu werden. Ich glaube, dass es durchaus eine gute Partnerschaft sein kann, aber manchmal muss man auch in diese Punkte gehen, die vielleicht Reibung verursachen. Noch zu mir, abgesehen davon, dass ich Landtagskandidatin bin, bin ich Bezirksvorsitzende der Jungen Liberalen Südwürttemberg-Hohenzollern. Das entspricht ziemlich genau dem Regierungsbezirk Tübingen. Und etwas, was mich persönlich sehr stark umtreibt, ist Bildung, da ich Lehrerin bin. Und was ich mir eingedenk der Corona-Pandemie als Frage stelle, ist, wie wir der Bildungsgerechtigkeit gerecht werden können. Corona fungiert ja in ganz, ganz vielen Bereichen gewissermaßen als Brennglas und hat Prozesse, Strukturen, Sachverhalte zutage gefördert, die auch bereits vor Corona problematisch waren und die man jetzt vielleicht noch mal mehr sieht. Gerade ich bin Grundschullehrerin, darauf gesehen, viele Elternhäuser haben bereits vor Corona Probleme gehabt, gewissen Sachen gerecht zu werden und zu wenig Unterstützung erfahren. Und jetzt mit digitalen Endgeräten, Homeschooling, weniger sozialen Angeboten merken wir noch mal mehr, dass da die Schere weiter auseinander geht. Also wenn mir persönlich etwas nachgeht, ist auf jeden Fall, wie wir Bildungsgerechtigkeit aufrechterhalten können, verstärken können und möglichst jedem Kind gerecht werden können. Zu den jungen Liberalen Baden-Württemberg. Wir haben da vielleicht einen etwas größeren Jugendbegriff, als beispielsweise die Grüne Jugend hat. Bei uns kann Mitglied sein, wer zwischen 14 und 35 Jahren ist. Und wir sind auf jeden Fall programmatische Vorreiter. Und ich denke, wenn man mal Inhalte zu Generationengerechtigkeit, zu Bildung, zu Arbeit, Soziales und vielen Themen anschaut, die wichtig sind für die junge Generation, dass wir da federführend sind. Wir haben unter anderem auch die liberalen Schüler wieder initiiert vor einigen Jahren und versuchen auch dabei mit den Betroffenen zu sprechen und nicht über die Betroffenen hinweg.
Vielen Dank erstmal. Und Corona wurde jetzt ein paar Mal angesprochen. Ich würde das, glaube ich, ausgehend an den Anfang jetzt stellen, um zu weiteren Themen zu kommen. Es wirkt ja rein in Bildung und Digitalisierung, aber vielleicht die Frage auch nochmal an alle. Es wird viel kritisiert an den Maßnahmen, aber Wer hat die besseren Lösungen? Und die Jugend ist ja auch besonders betroffen. Die Älteren haben schon viel erlebt. Die hatten ihre Reisen nach dem Abi und so weiter. Jetzt die junge Generation hat wirklich sehr viel damit zu kämpfen. Wo sehen Sie da eben die größten Probleme? Und welche Lösungen hätten Sie vielleicht oder welche Vorschläge hätten Sie, um diese Pandemie oder auch in den Griff zu kriegen und das für die Jugend auch besser verträglich darzustellen? Ich schlage vor, Dennis Gedig meldet sich von der Grünen Jugend, darf anfangen.
Ja, vielen Dank. Ich hatte es ja vorhin gerade angesprochen, auch die Frage um Perspektiven. Also die Frage ist, was mache ich nach meinem Abi, was mache ich nach meinem Abschluss? Kriege ich einen Ausbildungsplatz? Ich glaube, das sind so Fragen, die viele junge Menschen beschäftigen, gerade auch im Bereich, wenn man gegen Ende geht. Also ich kenne es von meiner Cousine, die dann irgendwie ihr Abi letztes Jahr gemacht hat unter Corona-Bedingungen, oder von meiner Schwester, die jetzt einen Praktikumsplatz sucht für so ein Sozialpraktikum und das natürlich dann nochmal deutlich schwieriger ist, solche Stellen zu finden. Aber es geht natürlich auch vor allem darum, sich zu orientieren, so gerade so große Jobmessen oder sowas, die es dann während Corona nicht gibt. Das Auslandsstudium oder auch der Auslandsaufenthalt, den man vielleicht geplant hat, der ins Wasser fällt, auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Es geht aber auch um konkrete Finanzierungsprobleme. Also wenn Studierende einen Nebenjob haben, der wegfällt und dann aber nur irgendwelche Kredite beantragen können vom Bund, wo sich dann natürlich die Frage stellt, wie sie die dann am Ende abbezahlen wollen. Also da gibt es ganz, ganz viele Existenzfragen, die weit über dieses, was man oft der Jugend auch angemaßt hat mit dem, okay, die wollen jetzt einfach nur feiern, sondern geht es wirklich um handfeste Existenzfragen und natürlich auch gerade im Bereich der Schülerinnen und Schüler die Frage, okay, wie lerne ich, wie komme ich an Unterlagen dran und auch so die Bildungsgerechtigkeitsfrage, ganz klar, weil es natürlich nicht nur darum geht, okay, wer hat denn daheim überhaupt einen Drucker zu Hause, um zu drucken, die Arbeitsblätter zu drucken, hat jede Person überhaupt einen Zugang zu einem digitalen Endgerät? Und meistens liegt es dann in Familien schon vor, dass man dann einen Laptop hat oder irgendwie ein Tablet oder so. Aber wenn man dann irgendwie eine größere Familie hat und dann alle Kinder im Homeschooling sind und dann die Eltern aber auch eigentlich die Geräte brauchen, kriegt das Internet das hin? Haben sie genug Endgeräte? Also da stellen sich sehr, sehr viele Fragen, wo viele auch sich noch alleingelassen fühlen und wo viele natürlich auch überfordert sind, wo auch die Schülerinnen und Schüler dann so, okay, ihr müsst das jetzt machen und ihr müsst jetzt gucken, dass ihr damit klarkommt. Und da braucht es auf jeden Fall mehr Hilfestellung, gerade auch im Bereich der Bildungsgerechtigkeit, weil auch sehr viele außerschulische Angebote wie Hausaufgabenbetreuung, Sonderförderbedarf, das alles hinten rüberfällt. Und da dann das, was wir eigentlich als Bildungssystem haben, wo wir sagen, wir haben eine inklusive Schule, wir wollen, dass alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Chancen haben, speziell gefördert werden. Und das, was das Bildungssystem versucht aufzufangen, dass das jetzt eigentlich gerade zunichte gemacht wird und Ungleichheiten zementiert werden. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und ich glaube, dass es da natürlich auch Lösungen gibt, gerade jetzt im Bereich der Schule, dass man da einfach jetzt vom Kultusministerium handfeste Konzepte vorlegen muss, was Hygienestandards angeht, was jetzt Perspektiven angeht. Jetzt wird es oft das diskutiert im Bereich der Grundschule und der Kita. Und ich glaube auch gerade im Bereich der Senkung der Inzidenzen gibt es natürlich durchaus Maßnahmen, die man tun kann. Und da gehört zum Beispiel auch dazu, dass man definitiv die Büros zumacht. Das bedeutet, dass einfach Homeoffice viel, viel mehr gefördert wird, dass es immer noch sehr viele Betriebe gibt, die in Großraumbüros arbeiten und dass da auf jeden Fall viel mehr passieren muss, um die Infektionszahlen auch zu senken und den Schülerinnen und Schülern auch Perspektiven zu geben.
Vielen Dank, Dennis Gedig von der Grünen Jugend, Matthäus Bürkle von der Jungen Union zum Thema Corona.
Der Herr Dennis Gedig hat jetzt gerade sehr viele Fragen auch aufgebaut. Ich denke, die Politik gibt da schon auch gute Antworten teilweise. Er hat es angesprochen, die in der Bildungsbereich braucht man eine klare Perspektive mit der Öffnung. Das ist ja genau das, was Susanne Eisenmann auch wollte und Winfried Kretschmann abgelehnt hat. Also hat er da, glaube ich, einen wunderbaren Adressat innerhalb seiner eigenen Partei. Aber das müssen die Grünen Jugend dann an der einen oder anderen Stelle mal selber sicherlich mit Herrn Kretschmann dann klären. Aber ich gebe ihm dahingehend recht, dass man natürlich die Schulen, gerade auch die Grundschulen, schnell öffnen sollte und auch damit einen guten Hygienekonzept. Aber machen wir uns da auch nichts vor. Es wird dann auch dort wieder Ausbrüche geben. Aber ich glaube, unter allen Gesichtspunkten ist das ganz, ganz wichtig, dass man hier wieder Öffnungen vorantreibt. Ich glaube, es ist schon viel passiert. Es gab massive Beschaffungen von Laptops. Hier wurde wirklich unbürokratisch gehandelt. Natürlich kann man hier Dinge im Einzelnen kritisieren und sagen, man könnte es besser machen. Aber ich glaube, im Wesentlichen hat es gut funktioniert. Jetzt müssen wir wirklich schauen, dass wir einen Impfstoff sehr schnell herbekommen. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Es gibt noch keinen Impfstoff, der nicht für unter 16-Jährige zugelassen ist. Auch hier müssen wir mit Hochdruck hinterher sein, dass auch die Kinder einen Impfstoff bekommen können, weil das ist die einzige Lösung, um diese Pandemie längerfristig bewältigen zu können.
Vielen Dank, Matthäus Bürkle von der Jungen Union. Die Irene Schuster von den Jungen Liberalen zum Thema Corona. Sie haben es eingangs schon ein bisschen erwähnt, aber jetzt vielleicht nochmal auch, welche Maßnahmen Sie vorschlagen würden.
Ich würde gerne eine Bestandsanalyse zunächst zu den Schulen machen, weil das ja auch der Bereich ist, der für uns alle so entscheidend ist. Und danach würde ich gerne in Grundzügen den 7-Stufen-Plan der FDP vorstellen, weil ich glaube, dass der durchaus gute Punkte liefert, wie wir gemeinsam gut aus der Krise kommen können. Bei den Schulen, die Fragen, die ich mir stelle, ich habe absolutes Verständnis für den ersten Lockdown. Ich habe auch Verständnis dafür, dass es eine sehr schwierige Situation ist und ungern möchte man in der Position sein, da die besten Lösungen zu finden. Nichtsdestotrotz wurde der Sommer verschlafen. Wo sind die Luftfilteranlagen? Ich habe erst am Donnerstag das erste Mal Masken erhalten und die Primarstufe wurde zunächst gar nicht, was auch Schutz des Lehrpersonals und der Schüler angeht, berücksichtigt. Weiterführende Schulen hatten es falsch zertifizierte Masken. Und es gibt die Möglichkeit, digitale Endgeräte zu erwerben. Aber was man hinzusagen muss, der Digitalpakt wird noch nicht ausgeschöpft, weil da so ein riesiger Bürokratieaufwand ist. Auch die ganzen Medialkonzepte an der Schule ist sehr stark erschwert, wie wir das hinbekommen können. Auch die Notbetreuung ist eine große Frage, weil es sind viele Kollegen an Schulen stark belastet, weil Risikogruppen oder auch Personen mit Kindern eben aus der Notbetreuung rausgenommen werden. Und ich beobachte in den letzten Wochen, da ich stark in der Notbetreuung tätig bin, gerade bei Kitas und auch im Grundschulbereich, dass immer mehr Kinder kommen, weil Eltern nicht mehr weiteren Urlaub haben oder weil mit Homeoffice, so großartig Homeoffice als Option ist. Es gibt nun mal systemrelevante Berufe und auch andere, bei denen es schwerlich möglich ist, das zu leisten. Wie wir jetzt aus der Krise rauskommen können. Die FDP hat einen 7-Stufen-Plan zum Weg aus dem Lockdown vorgelegt und der ist gekoppelt an Inzidenzwerte. Wenn ich es jetzt ganz aktuell im Kopf habe, sind ja in Baden-Württemberg nahezu alle Landkreise zwischen 50 und 70. Und nach diesem 7-Stufen-Plan, die rote Stufe, die höchste, ist dann, wenn wir diese ganz harten Lockdown-Maßnahmen haben und dann geht es so sukzessive runter von 200 auf 100, 50, 35 und so weiter. Dort, wo wir uns derzeit in Bavü eingependelt haben, wäre gemäß des Stufenplans ein Regelbetrieb in den Kitas möglich, Öffnung von Handel, Gastronomie, Hotels, Fitnessstudios und ein eingeschränktes Besuchsrecht in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Wir müssen natürlich auf die Schulen schauen, wir müssen nach Bildungsgerechtigkeit schauen, wir müssen aber auch diese Maßnahmen schaffen, dass die Leute, die in diesen Bereichen tätig sind, einen gewissen Schutz haben und da nicht außen vor bleiben. Auf der anderen Seite soziale Interaktion. Wir sind alle soziale Wesen ist auch für die ältere Generation entscheidend. Ganz viele Unterstützungsangebote fallen weg. Etwas, was beispielsweise in Tübingen großartig ist, in der Begegnungsstätte Hirsch, gibt es eine Kooperation zwischen älteren Personen und jüngeren Personen, im Regel aus Jugendorganisationen, die dann auch in puncto Impftermin und Ähnliches unterstützend aktiv sind. Ich glaube, der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält, zeigt sich jetzt noch mal deutlicher. Nichtsdestotrotz, Wirtschaft ist nicht alles, aber daran hängen Existenzen, daran hängen Berufe, daran hängt die Zukunft. Und wenn wir keine Öffnungsperspektive auch fernab der Schulen haben, wer wird letzten Endes die Zeche dafür zahlen, für diese ganzen Unterstützungsmaßnahmen? Das wird der jungen Generation aufgebürdet. Daher 7-Stufen-Plan wäre für mich in meinen Augen der beste Weg aus der Krise.
Vielen Dank, Irene Schuster von den Jungen Liberalen. Dann Lara Hertha von den Jusos. Ihre Gedanken zu Corona, Analyse plus Ausweg.
Ja, wenn ich diesen Ausweg so hätte, ich glaube, dann könnte ich so ins Beratungsbusiness, Politikberatungsbusiness gehen und da ziemlich erfolgreich sein. Aber dementsprechend, glaube ich, ist da zum einen zwar eine gewisse Form von, naja, Demut auch vor den Entscheidungen. Das ist vorher schon gefallen. Man möchte eigentlich gar nicht in der Haut sein derjenigen, die jetzt hier tragen. Deswegen ist immer schnell geschimpft. Aber trotzdem möchte ich auch nochmal die Seite ansprechen, dass Kritik auch in diesen Zeiten möglich sein muss. Und deswegen möchte ich in diesem Atemzug auch noch die Junge Union daran erinnern, dass die CDU momentan in der Landesregierung ist und nicht nur das. Sie stellt mit Susanne Eisenmann auch die Kultusministerin, die allerdings deutlich mehr CDU-Spitzenkandidatin momentan zu sein scheint, als diejenige, die sich verantwortlich fühlt für den gesamten Bildungssektor. Und möchte ja nur mal eine kleine Auflistung machen. Also es gibt bis heute keinen anständigen, belastbaren Plan für Fernunterricht. Die Irene Schuster hat schon recht. Da wurde aber auch alle anderen Monate danach. Es gibt nur mangelnde Schutzkonzepte für SchülerInnen und Lehrkräfte. Stichwort Luftfilter schon gefallen. Was ist damit eigentlich passiert? Was ist mit dem Thema FFP2-Masken an den Schulen? Was ist mit Schnelltests? Es ist alles in dem Sinne nichts passiert. Und die ganze Öffnungsdebatte, die da geführt wurde, insbesondere in Baden-Württemberg, die war katastrophal. Denn wenn sich eine Bildungsministerin, eine Kultusministerin mal hinstellt und sagt, wir müssen jetzt auf Teufel komm raus Schulen und Kitas öffnen, unabhängig von Inzidenzien, also unabhängig von der aktuellen Infektion, dann ist es schon eine Sache, wo ich einfach nur sagen kann, okay, das kann so nicht funktionieren. Und deswegen brauchen wir da klare Pläne. Und es ist doch absolut klar, und da sind wir uns wiederum dann vermutlich alle einig, der Präsenzunterricht, der ist die beste Form. Und deswegen braucht es all diese Konzepte jetzt so dringend. Und es darf auch nicht untergehen unter all dem Wahlkampfgetöse, das wir uns alle bieten. Da muss man ja auch so selbstreflektiert dann am Ende sein. Und ohne es jetzt quasi darauf zu begrenzen, ich habe schon ganz zu Beginn Lage von Jobs und Ausbildungsplätzen gesprochen. Wir sehen aktuell in vielen Unternehmen, dass es Einstellungsstopps gibt oder auch Streichung von Ausbildungsplätzen. Das betrifft unsere Generation natürlich jetzt insbesondere. Und wir müssen schon gucken, wenn in Baden-Württemberg 2020 knapp 6.300 weniger Jugendliche als im Vorjahr eine Ausbildung angetreten sind, dann sind es Probleme, die weitervererbt werden, beziehungsweise die richtig systematisch sind und die ja existenziell sind. Und da dreht sich um die Zukunft, um Perspektiven, um Chancen. Und deswegen müssen wir rangehen und neben den Konzepten für Schulen, für die Kitas, für insgesamt die Bildungseinrichtungen, wir werden vermutlich auch nochmal über Unis und Hochschulen sprechen. Wir müssen da an das große Thema duale Ausbildung auch ran. Wir müssen Ausbildungsbetriebe gezielt unterstützen, dafür weiterhin junge Menschen auch einzustellen und eben eine qualitativ hochwertige Ausbildung dazu bieten. Und ich bin der Auffassung, der Staat, das Land Baden-Württemberg, sollte garantieren, dass jeder junge Mensch eine Ausbildung antreten kann und dadurch eben einen auch klareren Blick in die Zukunft bekommt, gerade jetzt, wo uns so viel umtreibt und auch einfach Ängste da sind.
Vielen Dank, Lara Hertha von den Jusos. Matthäus Birkle von der Jungen Union wurde gerade quasi qua Mitgliedschaft auch wegen der Kultusministerin Eisenmann angegangen und kann hier direkt Stellung nehmen.
Ja, genau, vielen Dank. Ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig, dass wir jetzt alle selber gerade nicht in der Verantwortung sein möchten, um solche Entscheidungen zu treffen und dass es da auch Fehler gibt, ist ganz klar. Aber es wurde ein paar Sachen angesprochen, jetzt müssen wir ein bisschen differenzieren. Man spricht von Konzepten, FFP2-Masken zum Beispiel zu besorgen. Das ist gemacht worden. Diese Woche wurden diese FFP2-Masken ausgeliefert. Jeder Lehrer bekommt ab nächste Woche 3 Stück am Tag. Da brauche ich kein Konzept, das ist umgesetzt. Das wird passieren. Und das ist auch deutlich mehr, wie ich im Vergleich zum Beispiel in Rheinland-Pfalz habe, wo andere politische Mehrheiten da sind. Also da wird das gemacht. Luftfilter muss man sich anschauen. Was sagt das RKI zum Beispiel zu denen? Die raten von diesen Luftfiltern ab, weil sie sagen, die haben nicht diese Wirkung. Wir sollten schon immer auch das machen, was die Wissenschaft an dieser Stelle sagt, okay, das bringt was oder es bringt nichts. Keine Frage, es wurden Fehler gemacht und die sollten behoben werden. Aber jetzt hier einfach pauschal zu kritisieren, die SPD plakatiert aktuell im Wahlkampf, es gibt ein Bildungschaos. Also ich weiß jetzt nicht, welche Bildungspolitik besser war, die zwischen 2011 oder 2016. Ich finde es nicht. Wir haben die Grundschulempfehlung damals abgeschafft, hat die SPD mitgeführte Regierung gemacht, war ein Riesenfehler und das ist unabhängig von Corona. Also ich glaube, jetzt hier nur alleine drauf zu schimpfen und natürlich ist jetzt gerade Wahlkampf und natürlich ist Frau Susanne, Dr. Susanne Elsenmann jetzt auch öfters präsent in den Medien, aber sie hat vom Kern her recht, wir müssen und es gibt nichts Besseres wie den Präsenzunterricht und das müssen wir ermöglichen und das wollen wir auch tun.
Danke, Matthäus Bürkle von der Jungen Union. Dennis Gedig von der Grünen Jugend, auch zu diesem Thema noch ein Statement?
Ja, genau. Ich wollte mich einfach nochmal meiner Vorrednerin Mara Hertha auch anschließen, dass das definitiv ein Problem ist und dass man sowas natürlich nicht auch einfach im Wahlkampf als Thema nutzen darf, weil es halt wirklich, wie auch Irene gesagt hatte, auf Inzidenzen beruhen muss und deshalb man da auch nicht irgendwelche Öffnungsorgien anfangen darf, sondern man muss wirklich strukturiert planen und man darf, muss auch gucken, dass das nicht auf dem Rücken der Beschäftigten stattfindet, weil wir natürlich auch als Land eine Verantwortung haben gegenüber unseren Lehrerinnen und Lehrern, unseren Erzieherinnen und da hat ja auch Verdi ein 10-Punkte-Programm vorgelegt gehabt mit Forderungen, die vor der Öffnung stattfinden müssen, damit auch die Beschäftigten geschützt werden und 2 Sachen davon wurden ja auch erfüllt, wie zum Beispiel die Masken, aber viele andere Sachen sind natürlich noch unklar, wenn es dann zum Beispiel um die Gruppengröße geht oder wenn es zum Beispiel darum geht, wie geputzt wird, also auch so hygienische, organisatorische Fragen, wo es natürlich immer noch offene Fragen gibt und wo wir einfach auch schauen müssen, dass wir da nichts überstürzen, weil wir natürlich jetzt Zahlen haben, die sich sehr lange auf einem doch noch relativ hohen Niveau stabilisiert haben und jetzt gerade auch nochmal mit der neuen Variante die Wahrscheinlichkeit nach der Verbreitung des Virus natürlich weiter steigen. Genau.
Vielen Dank, Dennis Gedig. Haben Sie gerade Öffnungsorgie gebraucht? Da wurde die Kanzlerin doch im Frühjahr sehr dafür gescholten. Ich würde gerne aufs Thema Klima jetzt zu sprechen kommen. Das ist ja auch was die Jugend sehr bewegt. Die Fridays for Future-Bewegung war super groß. Der wurde auch ein bisschen der Stecker gezogen durch jetzt Corona. Ist nicht mehr so sichtbar, auf der Straße zumindest. Welche Positionen haben Sie, welche Ideen haben Sie, um diesem ja, sich verändernden Klima, der Krise des Klimas Herr zu werden? Bitte Irene Schuster von den Jungen Liberalen.
Ich finde es immer problematisch, wenn man auch die Themen gegeneinander ausspielt. Klima ist wichtig, von Klimakrise könnten wir sprechen. Ich weiß nicht, ob diese effektheischenden negativen Termini so gut sind. Natürlich ist für Fridays for Future jetzt eingedenk der ganzen Krise deutlich schwieriger geworden, da auch aktiv zu werden, manchmal auch Gehör zu schaffen, weil uns ja jetzt auch medial mit der Pandemie anderes umtreibt. Nichtsdestotrotz dürfen wir da in unseren Bestrebungen nicht zurückfallen und müssen da weiterhin aktiv bleiben. Wir müssen auch zu den Sachen, die in Paris vereinbart wurden, stehen und müssen da auch unser Maximum tun und vor allem auch an die Eigenverantwortung der Individuen appellieren. Natürlich kann man reguliert, oktroyiert von oben gewisse Sachen machen, aber umso besser ist es, wenn man da Fürsprecher, Mitkämpfer dafür gewinnt. Und da denke ich, das ist beispielsweise mit dem Zertifikatehandel, den es ja auch auf Europaebene gibt und der auch noch ausgeweitet werden soll, auf andere Bereiche ein valides, gutes Mittel gibt, wie wir dem besser Herr werden können. Überhaupt Klima ist nichts, was wir regional, national, sondern zumindest europäisch denken müssen. Weil wenn wir gewisse Regularien haben und dann bestimmte Richtwerte halten, wenn in Frankreich das ganz anders praktiziert wird als hier, dann ist das nicht zielführend. Daher die größtmögliche Lösung, evidenzbasiert, mit Technologieoffenheit vorgehen. Ich glaube, dass wir dann gesamtgesellschaftlich das schon noch wuppen können. Aber es ist ein Thema, das merke ich auch immer wieder bei meinen Schülern, selbst bei meinen Kleinen, da ich derzeit an der Grundschule bin, dass das die umtreibt, auch wenn die jetzt nicht alle Zusammenhänge verstehen. Ich merke, dass da auch wirklich Ängste da sind. Dennoch würde ich da einen positiven Ansatz wählen und nicht Angst schüren oder ein negatives Framing betreiben. Ja, es ist 5:12 und es ist eine gravierende Situation. Aber ich glaube, gerade wir hier in Baden-Württemberg als Wissenschaftsstandort, bei dem es sehr viele gute technologiebasierte Optionen gibt, können da unsere Stärken ausspielen. Und vielleicht können wir dann auch ein globales Ländle werden und ein paar Technologien nach außen tragen, die dann federführend sind in der Bekämpfung des Klimawandels.
Thema Klima, das war Irene Schuster von den Jungen Liberalen. Lara Hertau möchte auch dazu Stellung nehmen.
Ja, vielen Dank. Ohne da jetzt rückgreifen zu wollen, ich biete dem Kollegen von der Jungen Union an, lass uns mal über die Grundschulempfehlung, über die verbindliche Grundschulempfehlung sprechen bei einer anderen Gelegenheit, weil das ist etwas, schreibt und weil ich auch der Meinung bin, dass die Union da ganz auf dem falschen Trichter ist. Aber jetzt das wichtige Thema Klimaschutz und auch Klimagerechtigkeit. Gerade eben ist es schon angedeutet worden, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir uns alle gemeinsam auf etwas committen, nämlich auf das 1,5-Grad-Ziel, das in Paris im Rahmen des Paris Agreement auch verabschiedet wurde vor einigen Jahren. Und dementsprechend wieder auch eine gemeinsame Grundlage haben, eine wissenschaftliche Grundlage und einfach, ja, die Zusage, dass wir alle Anstrengungen unternehmen werden, damit die globale Erwärmung diese nicht überschreitet, und seien wir ehrlich zu uns selber, schon diese 1,5 Grad werden uns vor enorme Herausforderungen stellen, die gerade unsere Generation noch umtreiben werden und auch heute umtreiben. Und mir persönlich sind da immer zwei Aspekte sehr wichtig, wenn wir über das große, große Klimathema reden. Und zwar zum einen, dass wir Sektoren zusammendenken, also dass wir die Klimapolitik jetzt nicht immer nur so von einer Seite aus betrachten, sondern dass wir Energie, Verkehrs, aber auch die Wärmewende, die manchmal vielleicht ein bisschen unsexy klingt, wenn man jetzt über Fernwärmeversorgung und so weiter spricht, aber das gedacht werden und dann auch zusammen umgesetzt werden. Und zweitens, wir müssen die Menschen da dabei mitnehmen und wir dürfen nicht vergessen, dass auch Schicksale bzw. Jobs und Perspektiven an diesen ganzen Fragen von Umwälzung aufgrund des Klimaschutzes hängen. Und da möchte ich jetzt nochmal mit einem kleinen Seitenhieb sagen, Eigenverantwortung, schön und recht. Und wir können auch darüber reden, welche Rolle jeder Einzelne beim Thema Klimaschutz spricht. Aber wenn wir am Ende nicht den Staat und auch die Unternehmen in die Pflicht nehmen, da mitzuziehen und es auch wirklich verbindlich zu machen, Klimaschutz in seinen Grundlagen leider nicht funktionieren können. Das gehört einfach zur Wahrheit hinzu. Und deswegen einige Stichworte. Was uns wirklich wichtig ist, ist auch mal festzustellen, dass leider der Ausbau von den Erneuerbaren in Baden-Württemberg ein bisschen hinterherhinkt. Wir brauchen bis 2030 mindestens 75% des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. Wir müssen hingehen und uns überlegen, wie können wir denn beispielsweise zwischen Baden-Württemberg ein größeres Thema als andere Energiequellen, gerade Solaranlagen, flächendeckender installieren, sei es auf Häusern oder großen Flächen etc. Wir müssen in die Verkehrswende viel tiefer reingehen. Wir schlagen da vor, dass wir beispielsweise ein 365-Euro Jahresticket für Bus und Bahn im ganzen Land hier vorantreiben. Und da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis zwischen, zum einen, wir müssen es sozial denken, wir müssen eben klimaschonende, aber auch zuverlässige Mobilität weiterhin jedem ermöglichen. Auf der anderen Seite muss natürlich gerade diese Form Busse, Bahnen, insgesamt auch der Schienenverkehr, das muss mehr in unseren Fokus rücken und dementsprechend sind das Themen, und zwar so schnell wie möglich.
Ja, Thema Klima und Mobilität zusammen. Wir haben hier im Baden-Württemberg eben die Industrie, die den Verbrennungsmotor nach wie vor auch sehr weit voran, nicht abschafft zumindest. Dennis Gedig von der Grünen Jugend zum Thema Klima und vielleicht auch ein bisschen Mobilität.
Ich
Also vorhin, genau, vorhin wurde es ja gerade auch nochmal angesprochen, also natürlich die ökologische Frage und die soziale Frage. Und ich glaube, das ist ganz, ganz klar, dass das kein Wenn oder ist, sondern dass das miteinander gedacht wird und dass man die eine Frage nur mit der anderen beantworten kann und dass es da sozusagen sich die Frage stellt, wie schaffen wir es vom Automobilstandort zu einem Mobilitätsstandort Baden-Württemberg zu werden. Und da haben wir auch viele Konzepte, wo wir sagen, okay, da wollen wir ansetzen. Es geht darum, grüne Industriearbeitsplätze zu schaffen und natürlich auch Arbeitsplätze, die vielleicht durch Automatisierung oder Digitalisierung wegfallen, neu zu gestalten, zum Beispiel durch Aus- und Weiterbildung auch im Handwerk. Also da zum Beispiel auch nochmal eine Photovoltaikpflicht für alle Gebäude, eine höhere Sanierung des Gebäudestandes, was natürlich auch nochmal zu einer enormen Konjunktur führt und dazu führt, dass durch Gebäudesanierung, aber auch Wärmeplanung auch nochmal viele Fachkräfte gebraucht werden. Es geht natürlich aber auch um Sharing Economy und es geht darum, dass wir einfach eine Ausbildungsgarantie haben, dass wir, und das wollen wir auch einführen, wir wollen so ein Grundeinkommen für Weiterbildung, damit Menschen, die sich in Aus- und Weiterbildung und Qualifizierung befinden, finanziell gut abgesichert sind. Und es geht uns darum, dass wir ein CO2-Budget einführen, dass wir auch einhalten, dass auch wissenschaftlich fundiert erhoben wird und damit wir unsere Klimaziele auch erfüllen. Und ich glaube, wir haben da auch als Landesregierung bisher auch sehr viel getan, auch im Bereich der kommunalen Wärmeplanung oder zum Beispiel im Bereich der Klimafolgenanpassung. Und viele dieser Klimaziele, die wir uns genommen haben, haben wir auch erfüllt. Aber es geht auch darum, dass wir natürlich auf europäische und Bundesebene mitdenken müssen und dass wir gucken, dass wir unsere Hausaufgaben hier im Land machen und das hoffentlich dann auch zukünftig mit progressiveren Mehrheiten, weil da muss auf jeden Fall noch viel mehr gehen. Und genau.
Vielen Dank, Dennis Gedig von der Grünen Jugend. Matthäus Bürkle von der Jungen Union zum Thema Klima und Mobilität.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass in diesem Bereich sehr, sehr viel getan werden muss. Ich bin da ehrlicherweise auch, könnte man jetzt nicht vermuten, aber ich bin da Fridays for Future dankbar, dass sie das einfach so in dem Bewusstsein auch in der Politik gerückt haben und dass seither auch einiges passiert ist. Aber wir sollten, denke ich, sehr darauf achten, ohne dass ich jetzt hier der Spielverderber sein will, dass man einfach auf die Wirtschaftlichkeit und die Finanzierbarkeit achten. Wenn wir ein System aufbauen, das chronisch subventioniert ist an allen Ecken und Enden, dann werden wir damit kein Exportschlager in der Welt sein und dann werden wir das auch nicht woanders transferieren können. Dann werden alle sagen, ihr macht das zwar, aber ihr macht das extrem teuer. Keine Frage, wir müssen in Baden-Württemberg erneuerbare Energien massiv ausbauen. Ich sehe da vor allem PV, aber ich sehe da auch Windenergie. Und ich würde mir da wünschen, wenn wir da an alle Beteiligten, wie wir hier auch sitzen, dann auch ganz konkret vor Ort sagen, ja, wir wollen diese Windanlage hier vor Ort. Und wenn nicht sagen, ja, aber hier ist der Artenschutz wichtig, hier ist das wichtig. Ja, das muss man auch alles berücksichtigen. Aber man kann sich auch zu Tode prüfen. Und deswegen ist auch in den letzten Jahren auch unter 10 Jahre Winfried Kretschmann im Grunde kein massiver Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg passiert, weil wir hier viel zu restriktiv waren und eben nicht der Windkraft freie Fahrt gegeben haben. Und ich glaube, da sollten wir dringend nachholen, weil wir brauchen diese Energien auch vor Ort. Sonst werden wir immer massiv Energien importieren und dann wird der Standort Baden-Württemberg zunehmend uninteressanter sein. Und das wollen wir nicht. Und dann kriegen wir die ganzen sozialen Fragen, die wir auch haben. Und Mobilitätswende, ja, die brauchen wir auch. Definitiv, aber wir sind ein Flächenland und das ist ein Thema, wo uns alle betrifft, aber wir werden weiterhin Individualverkehr haben und die Menschen werden sich da, glaube ich, größtenteils auch nicht von wegbringen und wir werden es gar nicht über den ÖPNV flächendeckend organisieren können, zumal auch nicht, dass das bezahlbar ist. Dieses 365-Euro-Ticket, das ist eine tolle populistische Forderung, ich glaube aber nicht, dass man das finanzieren kann, glaube ich nicht. Ich könnte mitgehen, wenn man sagt, man führt dieses Ticket ein für Jugendliche, dann sind wir, glaube ich, wären wir d'accord. Aber ich glaube nicht, dass wir es flächendeckend machen können, weil ich finde das auch ein falsches Signal, wenn im Grunde ein Millionär sich dann ein 365-Euro-Ticket holen kann und dann den ÖPNV nutzen kann. Also dann sind wir wieder da dabei, dass wir es eigentlich quersubventionieren. Und schwierig. Also das da dazu vielleicht.
Sagt Matthäus Bürkle von der Jungen Union. Dennis Gedig wurde angegangen quasi über die Kritik am Ministerpräsidenten und darf jetzt hier nochmal Stellung nehmen.
Ich wollte nur den Herr Bürkle kurz darauf hinweisen, dass gerade auch im Bereich der Energiepolitik viele Rahmenbedingungen auf Bundesebene geschaffen werden, gerade auch was die Ausschreibungen anbelangt. Und da ist natürlich der Süden im Vergleich zum windreicheren Norden schneller irgendwie im Vorteil. Deshalb ist es da ein bisschen schwierig, da eine Landesregierung anzugreifen, die da rechtlich nicht so viel Handhabe hat wie der Bund. Ich glaube, was wichtig ist, dass man klar macht, dass Mobilität natürlich im ganzen Land passieren muss. Deshalb hatte ich auch gesagt, dass wir Mobilitätsstandort werden wollen. Und das wollen wir natürlich zum Beispiel auch schaffen durch so eine Einführung eines Jahrestickets, was 1 Euro pro Tag vor Ort kostet, 2 Euro in der Region und 3 im ganzen Land. Und klar muss man dann auch über Drittmittelfinanzierung sprechen. Und deshalb wollen wir auch einen Mobilitätspass einführen. Es geht aber auch zum Beispiel darum, Radschnellverbindungen auszubauen, massiv auszubauen, auch Landesstraßenbauprojekte zu evaluieren und natürlich auch nochmal den ÖPV viel stärker auszubauen und auch die Taktung nicht nur in der Stadt, sondern auch im Land zu erhöhen und dann natürlich den Stundentakt, aber auch den Dreiviertel- und den Halbviertelstundentakt auf fast allen Strecken zu realisieren. Und da ist natürlich noch viel Luft nach oben und da sind wir auch dran. Und wie gesagt, wir reagieren ja nicht alleine, sondern auch mit einem Koalitionspartner und der blockiert ja auch immer wieder an einigen Stellen, wie zum Beispiel bei der Photovoltaikpflicht für alle Gebäude. Da musste ja am Ende leider ein Kompromiss rauskommen und ich glaube, da kann man dann vielleicht mit anderen Konstellationen vielleicht auch noch mehr rausholen.
Vielen Dank, Dennis Gedig von der Grünen Jugend. Ich würde gerne nochmal das Thema Sozialpolitik ansprechen und da können Sie sich jetzt auch verschiedene Punkte raussuchen. Ich würde sagen, es geht um auch Geschlechtergerechtigkeit. Wie stehen Sie zur Frauenquote? Es geht, könnte ums Thema Wohnen gehen und auch die immer weiter steigenden Mieten. Es geht um das Thema Kinderarmut, wie kriegt man da Gerechtigkeit hin? Es geht aber beim Thema Sozialpolitik, finde ich, auch um das Thema Diskriminierung oder um Bildung und dann um politische Bildung auch. Wie können wir verhindern, dass Rassismus und Antisemitismus weiter wachsen? Also ein großes Feld. Picken Sie sich raus, was Sie mögen. Wir sind jetzt ja mehr oder weniger wahrscheinlich in der Schlussrunde. Wer möchte anfangen? Ich sage Lara Herter von den Jusos.
Jetzt haben Sie uns aber ein ganz weites Potpourri hier gegeben, zu was wir Stellung beziehen können. Dann möchte ich etwas sagen, obwohl ich da auch gar keine Priorisierung eigentlich vornehmen möchte. Da sind so viele wichtige Stichworte jetzt gefallen, aber das Thema bezahlbarer Wohnraum. Das treibt mich wirklich um, das treibt mich in meiner sozusagen Freundes- wie Familienblase um, aber auch ganz persönlich. Und ich glaube, wir sehen einfach diese Züge, das auch annimmt, wie viele Städte im oberen Ranking sind. Mittlerweile 23 der 50 teuersten Städte liegen in Baden-Württemberg und das ist ein katastrophaler Zustand. Wobei man ja auch sagt, und das ist so etwas, wozu ich mich auch bekennen will, man sollte höchstens 30% seines Einkommens dann schlussendlich für die Miete aufwenden müssen. Und deswegen müssen wir in der Wohn- und Mietenpolitik da deutlich, deutlich mehr rangehen. Und deswegen braucht das Beispiel eine staatliche Landeswohnraumgesellschaft, denn ich weiß, das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, aber in den nächsten 5 Jahren 500.000 neue Wohnungen schaffen, übrigens auch Sozialwohnungsbau, um wirklich jedem dort, wo er eben arbeitet und auch wohnen will, dann anständigen Wohnraum zu schaffen. Aber wir müssen da auch ein bisschen in andere Richtungen denken. Wir müssen auch in Erwägung ziehen, dass beispielsweise unbebaute Grundstücke, mit denen zahlreich auch gezockt wird, durch Spekulanten, Spekulantinnen, dass wir dort eine Grundsteuer C einführen. Also eine Grundsteuer wirklich ganz speziell auf baureife, aber unbebaute Grundstücke dann erhoben wird, um genau das auch zurückzudrehen. Boden wird eben viel zu viel spekuliert. Und ich weiß, da mache ich jetzt eine Kontroverse auf, aber ich will es ganz bewusst machen. Wir bekennen uns auch zu einem Mietendeckel. Und zwar zu einem Mietendeckel, den die Kommunen, wenn sie es für richtig halten, durch ihren Gemeinderat aktivieren können. Also es braucht dann einen Gemeinderatsbeschluss und dann können diese eine Mietenobergrenze in ihrer Stadt einführen und eben einen zeitlich begrenzten Mietenstopp. Und ich weiß, es ist immer 100.000 Argumente, die aber in der Regel nicht ziehen, denn wir sehen, wie krass überfordert viele, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schon heute mit ihrer Miete sind und da muss etwas etwas passieren, auch im Bestand, also in den Wohnungen, die bereits existieren. Es gibt dann noch weitere Geschichten, wie beispielsweise, dass wir da tiefer rein müssen in das Thema Wohnraum für Auszubildende. Wir müssen beispielsweise analog zu den Studierendenwerken, die es ja schon gibt und die da vorbildlich unterwegs sind, wir müssen da Wohnheime für Azubis schaffen. Halt das auch für eine Möglichkeit, um da nochmal eben Chancen beziehungsweise auch Grundlagen zu schaffen, damit die Azubis, wenn sie dann eine Ausbildungsstelle finden, auch nicht irgendwie davon abgehalten werden, in die Nähe von ihrem Betrieb zu ziehen. Das ist übrigens auch ein großes Problem. Ich habe letztens mal wieder den Ausbildungsbericht von 2020 gelesen von der DGB-Jugend. Das ist wirklich katastrophal, wie junge Menschen da auch im Regen stehen gelassen werden, beziehungsweise wie es auch teilweise kaum wirklich mit öffentlichen dann zur Berufsschule
Frau
und zu ihrem Betrieb schaffen.
Hertha,
das heißt, das ist ein wirklich weites Feld.
Ich schalte mich ein, damit alle noch die 3 Minuten haben für ihr Schlussstatement und dazu Stellung nehmen können. Vielen Dank, Lara Hertha von den Jusos. Dann Irene Schuster von den Julis, bitte.
Ja, im Schweinsgalopp kann ich gleich durch alle Themen durchkommen. Da für die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr gerne kann man die jungen Liberalen Baden-Württemberg über Social Media kontaktieren und zu diesen wichtigen Themen, die schlaglichtartig genannt wurden, auch noch Rückfragen stellen. Ich möchte gern zu einem Herzensthema von mir kommen, weil ich finde immer, man ist der beste Advokat für die Themen, die man auch aktiv politisch angeht. Ich habe vergangenes Jahr in der Corona-Pandemie einen eigenen Verband gegründet, die Liberale Vielfalt. Das ist ein Verband für Personen mit Migrationshintergrund, Spätaussiedlerhintergrund, aber auch deutsche Jüdinnen und Juden. Und da werden ganz aktiv Themen wie Racial Profiling, aber auch Antisemitismus, Rassismus und viele andere Sachen thematisiert. Und wir sind sowohl eine Migranten-Selbstorganisation, ein eingetragener Verein und haben Kontakt mit anderen Stellen, die sich damit auseinandersetzen. Nichtsdestotrotz wollen wir auch in die Mutterpartei hineinwirken und arbeiten programmatisch mit auf Landesebene, auf Bundesebene. Bei den jungen Liberalen auf Bundesebene haben wir Vorschläge für das Bundestagswahlprogramm eingebracht. Ähnliches haben wir jetzt auch bei der FDP vor. Also wir wollen da schon programmatisch und authentische Speerspitze sein, weil es ist immer gut, wenn betroffene Personen aus ihrer Perspektive und Expertise zu den Themen etwas sagen. Weil wenn wir uns bestimmte Politik-Talks anschauen, die der letzte Jahr auch in den Medien kamen und man spricht über Antiziganismus oder ähnliches und hat keine Vertreterinnen und Vertreter dort zugegen, kann man ja auch in Frage stellen, wie authentisch das ist und wie sehr das bestimmte Personen abholt. Bildung ist für mich nicht nur als Lehrerin generell Dreh- und Angelpunkt von allem. Selbst wenn Personen das nicht über das Elternhaus mitbekommen, die IQB-Studie zeigt ja leider, dass in den 10er-Jahren noch mal stärker als in den 0er-Jahren und zuvor der Bildungserfolg sehr, sehr stark davon abhängt, wo jemand herkommt, welche sozioökonomischen Faktoren da noch reinspielen und leider auch, ob die Person Migrationshintergrund hat oder nicht. Deswegen ist es entscheidend, im Bildungsplan 2016 gibt es eine Leitperspektive, die heißt Demokratieerziehung. Und die finde ich unfassbar wichtig. Natürlich ist es schwierig, wenn Politik stundentechnisch zunehmend beschnitten wird. Und man muss ja auch nicht nur auf die Gymnasien, sondern breit gefächert auf unsere Bildungslandschaft schauen und sehen, dass eigentlich Politikunterricht stundentechnisch bei den Kontingentstundentafeln viel zu wenig vorkommt und wir gar nicht allen Themen gerecht werden, auch was bürgerschaftliches Engagement und vieles weitere angeht. Deswegen vielleicht da eine Stärkung und darüber hinaus, dass diese Themen in der Schule angebracht werden, müssen wir Lehrpersonal wirklich entlasten. Man ist mit so viel Bürokratie, mit so viel anderem Geschäft befasst, das gar nicht unserem Kerngeschäft des pädagogischen und fachdidaktischen und inhaltlichen entspricht.
Vielen Dank, Frau Schuster, Und wir möchten die anderen auch noch zu Wort kommen lassen. Irene Schuster von den Julis und weiter mit Matthäus Birkle von der Jungen Union. Kurz fassen, 3 Minuten maximal.
Bin jetzt nicht dran?
Okay. Ja.
Gerne. Also ich gebe meiner Vorrednerin recht, wir sind auch für die Grundsteuer C von der Jungen Union. Wir haben das leider jetzt nicht ganz im CDU-Programm geschafft, aber begrüßen das außerordentlich auch. Ich glaube, das ist auch die große soziale Frage, auch für die junge Generation, dass wir Wohnraum schaffen, auch in Baden-Württemberg. Wir haben einfach noch einen massiven Zuzug, auch bei uns. Und ich sehe es auch als von der Kommunenseite her, es bewerben sich so viele Menschen für einen Bauplatz. Und es gibt es leider immer weniger. Und das ist auch natürlich klar, dass man nicht immer mehr Bauland ausweisen kann. Deswegen ist die Lösung, dass wir einfach auch in die Höhe gehen und Schwerpunktgebiete ausweisen müssen. In Gegenden wie Stuttgart, Mannheim oder vielen anderen Städten. Wir müssen in die Höhe gehen, um mehr Wohnraum zu schaffen. Und dann müssen wir natürlich dafür Sorge tragen, dass wir auch die Eigentumsquote nach oben schrauben. Wir sind eigentlich das Land der Häuslebauer. Und ich glaube, bevor wir über Miete, müssen wir definitiv auch reden. Aber wir sollten in allererster Linie immer das Ziel haben, dass die Leute Eigentum haben. Wenn sie Eigentum haben, ist das die beste Vorsorge fürs Alter. Und ich glaube, das sollte oberstes Ziel sein. Und an der Stelle will ich es kurz fassen, dann hat vielleicht noch der eine oder andere die Chance, was zu sagen.
Vielen Dank, Matthias Bürkle von der Jungen Union und Dennis Gedig von der Grünen Jugend nochmal zum weiten Feld der Sozialpolitik.
Ja, es ist ein weites Feld. Also ich fange mal bei Wohnen an. Wir wollen mehr Generationen Wohnen fördern. Wir wollen auch das Bauen in Baugemeinschaften fördern, auch gemeinschaftliches Wohnen von Studierenden. Und wir haben auch die Kommunen dabei gestärkt, so ein Grundstücksfonds des Landes für Kommunen, die auch weniger Finanzkraft haben, einfach auf Grundstücke aufzukaufen, sozialen Wohnraum zu schaffen. Und da ist uns wichtig, dass wir eine gemeinwohlorientierte Grundstück- und Wohnungspolitik in den Vordergrund stellen. Genau. Wir wollen aber auch zum Beispiel Frauenhäuser weiter stärker finanziell unterstützen und auch Schutzhäuser für queere Menschen schaffen. Wir wollen Menschen Schutz geben vor weiblicher Genitalverstümmelung. Und wir wollen auch transsexuellen, transgender, intersexuellen Menschen einen diskriminierungsfreien Umgang in der Medizin ermöglichen und deshalb auch Medizinerinnen sensibilisieren in der Fort- und Weiterbildung, zum Beispiel Gynäkologinnen, Hausärztinnen. Wir wollen Unisex-Toiletten an Unis einführen. Wir wollen, Stichwort Rassismus, die Kolonialgeschichte in die Lehrpläne mit aufnehmen, kritischer Überarbeitung der Kolonialgeschichte. Und wir wollen ressortübergreifenden Aktionsplan gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Hasskriminalität. Außerdem wollen wir auch Gemeinschaftsschulen stärken, weil die Gemeinschaftsschulen aus unserer Sicht genau der Ort sind für individuelle Entfaltung und für mehr Chancengerechtigkeit unserer Gesellschaft, damit die Herkunft der Menschen, die soziale Herkunft nicht mehr entscheidet, wie der Bildungsstand ist. Und wir wollen die Schulen mehr demokratisieren und auch die Schulsozialarbeit massiv ausbauen.
Vielen Dank an euch alle, an Sie alle von der Grünen Jugend, von den Julis, von den Jusos und von der Jungen Union. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Wahlkampf und viel Erfolg. Auch vielen Dank an Anja Meitner von der Landeszentrale für politische Bildung für diese Kontaktierung, für diese Kooperation. Das war's, Lokalmagazin live am Montagvormittag von 10 bis 12. Eine Wiederholung nochmal am Dienstagmorgen zwischen 6 und 8. Und auch dieses Interview, wie alle Wortbeiträge dieser Sendung, bleiben online und sind nachzuhören und herunterzuladen auf wüste-welle.de.